Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk und jetzt geht es um Ernährung, genauer um Fleisch in der Ernährung, immer wieder ein großes Thema. Schon lange wird diskutiert, ob Fleisch, insbesondere rotes Fleisch, gesundheitsschädlich sein kann. Die WHO hat im Jahr 2015 verarbeitetes Fleisch als krebserregend in dieselbe Gefährdungskategorie eingestuft wie Asbest- und Tabakkonsum. Dagegen hat vor einigen Tagen das amerikanische Gesundheitsministerium eine neue Lebensmittelpyramide vorgestellt, in der Fleisch eine sehr prominente Rolle einnimmt. Wer hat hier die richtige Einschätzung und was hat es mit der potenziellen Gefahr von rotem Fleisch auf sich? Um etwas Licht in diese Frage zu bringen, sprechen wir jetzt mit Dr. Jens Schwachtier. Er ist Molekularbiologe und Ernährungswissenschaftler und unterstützt mit seiner Expertise die Mensch und Medizin Fachredaktion. Ich grüße dich, Jens.
Hallo, Corinna.
Jens, um welches Fleisch geht es und was genau soll daran gesundheitsschädlich sein?
Also zunächst einmal geht es um das schon erwähnte rote Fleisch. Das ist Muskelfleisch von Rind, Schwein, Lamm und Wild mit dem jeweiligen Fettanteil. Es geht also nicht um Geflügel oder Fisch. Und diese Diskussion über rotes Fleisch gibt es tatsächlich schon seit einigen Jahrzehnten. Das war auch vor über 30 Jahren schon so, als ich noch studiert habe. Und es ist bis heute sehr umstritten, ob man rotes Fleisch überhaupt so pauschal kritisieren kann, wie das zum Beispiel die WHO oder manche Fachverbände tun. Die WHO sagt an anderer Stelle ja auch, dass Fleisch eine hervorragende Nahrungsquelle ist und die beste Nahrungsquelle für Kinder. Das ist also auch durchaus widersprüchlich. Die Kritik am roten Fleisch besteht heute darin, dass man vermutet, dass es mit bestimmten Erkrankungen in Verbindung steht. Dazu gehören zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Entzündungen und Darmkrebs. Und dabei gibt es die grundsätzliche Unterscheidung zwischen unverarbeitetem Fleisch und verarbeitetem Fleisch, also zum Beispiel Wurstprodukte, denen man etwas mehr Schadenspotenzial unterstellt. Und die Unterscheidung ist auch nachvollziehbar, weil beim Verarbeiten von Fleisch werden eine ganze Reihe Zusatzstoffe eingesetzt, die wieder eigene Effekte haben können und die unabhängig von den Bestandteilen vom Fleisch selber sind. Und als Auslöser für die möglichen Erkrankungen vermutet man dann gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und eben die Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Phosphat. Und um zu verstehen, wie das rote Fleisch so in Verruf geraten ist, muss man ein bisschen zurückschauen. Es gab in den 80er und 90er Jahren einige Studien, die den Verdacht nahegelegt haben, dass es hier einen mehr oder weniger deutlichen Zusammenhang mit diesen Erkrankungen geben könnte. Und mittlerweile wurden dazu sehr viele weitere Studien durchgeführt und die Studienlage ist heute insgesamt sehr heterogen. Im Prinzip kann sich jeder wahlweise einzelne Studien heraussuchen, die eher mehr oder eher weniger alarmistisch sind. Und die aktuellen Übersichtsstudien, also Meta-Analysen über viele Studien, tun sich heute allerdings sehr schwer, eindeutige Aussagen machen zu können, insbesondere zu Auswirkungen von Fleischkonsum über längere Zeiträume, also mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Und je strenger die Kriterien sind, mit denen einzelne Studien in solche Übersichtsstudien mit einbezogen werden, desto kleiner werden dann die beobachteten Effekte oder sie verschwinden sogar ganz.
Was wird denn in diesen Studien untersucht? Wie geht man da vor? Und wie aussagekräftig sind die? Man kann ja schlecht Menschen Monate oder Jahre lang in ein Labor sperren und Ernährungsexperimente mit ihnen machen.
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Man kann kein kontrolliertes Langzeitexperiment zu einzelnen Bestandteilen der Ernährung machen, jedenfalls nicht mit Menschen. Und auch Studien mit Nagetieren, also Mäusen und Ratten, lassen kaum Rückschlüsse zu auf den Menschen, denn dafür sind die genetisch und physiologisch viel zu weit von uns entfernt. Man kann zwar halbwegs gut kontrollierte Studien durchführen, über Wochen oder wenige Monate, das sind dann sogenannte Interventionsstudien, wo man strenge Ernährungspläne vorgibt. Die Studien können aber nichts über Langzeiteffekte aussagen und nur sehr wenig über Kausalitäten auf der physiologischen Ebene. Deshalb ist man auf andere Arten von Analysen angewiesen, auf sogenannte Beobachtungsstudien. Und die haben alle ihre Mängel und Ungenauigkeiten. Und es lohnt sich, das auch mal genauer anzuschauen, weil gerade Ernährungsstudien, also diese Beobachtungsstudien, sind oft ein gutes Beispiel dafür, dass man einige oder viele unbekannte Effekte übersieht, weil man dafür nicht genug kontrollieren kann. Die große Herausforderung ist es ja, den Effekt von einem einzelnen Bestandteil aus der gesamten Ernährung, also in dem Fall wäre es das rote Fleisch, zu untersuchen. Und Ernährung ist aber eine sehr komplexe Mischung aus unterschiedlichsten Bestandteilen, die auch miteinander in Wechselwirkung stehen. Und jeder Mensch ist anders, hat seine eigenen Lebensumstände, seine eigenen genetischen Voraussetzungen, sein persönliches Mikrobiom. Es gibt also immer einen sehr, sehr großen individuellen Faktor, der in seiner Gesamtheit kaum messbar ist und der zwangsläufig dann auch zu statistischen Verzerrungen führt. Viele solche Beobachtungsstudien basieren zum Beispiel auf Fragebögen, also auf den persönlichen Angaben der Teilnehmer zu ihren Essgewohnheiten. Und das erzeugt grundsätzlich schon mal ein starkes statistisches Rauschen, weil diese Angaben oft unvollständig oder fehlerhaft sind, was oft auch an nicht ausreichend detaillierten Fragebögen liegt. Man versucht zwar, potenzielle Störfaktoren abzufragen und dann herauszurechnen, aber es ist einfach nicht möglich, hier alles zu berücksichtigen. Und wenn man solche Fragebögen genauer anschaut, dann fehlen auch oft wichtige Fragen. Zum Beispiel fehlt fast immer die Frage nach der Zubereitung. Und das ist ja schon wichtig, wenn es um Fleisch geht, denn es macht einen großen Unterschied, ob ich mein Hackfleisch jetzt roh esse oder koche und Königsberger Klopse draus mache. Oder ob ich es auf den Grill lege und als halb verbrannten Burger esse. Das heißt, man muss bei diesen Studien immer genau hinschauen, wie detailliert eigentlich abgefragt wird. Und das ist oft nicht so detailliert wie notwendig. Dann muss man bei diesen Studien auch immer auf die Effektgrößen achten. Wenn man jetzt manche Beobachtungsstudien anschaut, die Fleischkonsum und zum Beispiel Darmkrebs untersuchen, dann kommen manchmal Ergebnisse raus, dass Fleischkonsum das Risiko für solche Erkrankungen um etwa 10% erhöhen könnte. Aber das ist dann auch kein absolutes Risiko, sondern ein relatives Risiko. Und das heißt, wenn jemand jetzt durch seine allgemeinen Lebensumstände ein persönliches Risiko hat, von zum Beispiel 5% an Darmkrebs zu erkranken, dann würde laut dieser Studie dieses Risiko relativ um 10% steigen. Das heißt, es geht dann also von 5 auf 5,5% hoch und nicht auf 15. Und das ist einer der Gründe, warum viele solche Studien in so einer alarmistischen Weise kommuniziert werden. Man findet eigentlich kleine Effektgrößen, oft auch mit schwacher statistischer Signifikanz, und übersieht dann gerne den Unterschied zwischen absolutem und relativem Risiko. Und diese Studien zeigen generell Korrelationen und keine Kausalität. Das heißt, es geht hier nicht um eindeutig belegte Ursachen, sondern immer um vermutete Zusammenhänge. Also zusammengefasst, die Alarmrufe, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bezug auf rotes Fleisch zu hören waren, basieren oft auf Studien, die relativ kleine Effektgrößen bei einzelnen gemessenen Parametern zeigen und die sehr oft das Problem haben, eine Reihe von Faktoren mit unbekannter Effektgröße zu ignorieren. Und die weisen oft grundsätzliche statistische Mängel auf, auch wenn zwar mit immer aufwendigeren Methoden versucht wird, Störfaktoren herauszurechnen, sind diese Studien aber immer noch weit davon entfernt von der Aussagekraft von einem kontrollierten Langzeitlaborexperiment. Und es ist fragwürdig, ob die kleinen gemessenen Effekte überhaupt relevant sind für eine gezielte Ernährungsempfehlung. Deshalb wird auch in den meisten Studien am Ende immer betont, dass noch weitere Forschung notwendig ist, um klare Aussagen zu treffen. Und die meisten Wissenschaftler sind sich also durchaus der Limitierung von solchen Ernährungsstudien bewusst.
Ja, das klingt ja zunächst einmal beruhigend. Aber was hat es dann damit auf sich, dass man nach gängigen Empfehlungen zum Beispiel gesättigte Fettsäuren meiden soll? Die sind doch vor allem im Fleisch zu finden.
Ja, das ist einer der Punkte, die am häufigsten auftauchen. Man spricht ja immer von der SFA-LDL-CVD-Kaskade, also auf Deutsch gesättigte Fettsäuren aus dem Fleisch lassen das LDL-Cholesterin im Blut ansteigen und das soll dann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen durch Atherosklerose, also zu Schädigung von Gefäßwänden. Und wie schon gesagt, gibt es ältere Studien, die hier einen Zusammenhang mit dem Fleischkonsum vermutet haben. Allerdings zeigen einige neuere, sehr aufwendige Beobachtungsinterventionsstudien, dass es kaum möglich ist, solche eindeutigen Aussagen zu machen. Also es gab zum Beispiel eine große Metastudie mit sehr strengen Qualitätskriterien von dem Cochrane-Institut von 2020. Und die haben untersucht, ob die Reduktion von gesättigten Fettsäuren in der Ernährung einen Effekt hat auf verschiedene Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall und auch auf Todesfälle. Und dabei wurden so gut wie keine relevanten Zusammenhänge gefunden, die den Nutzen von einer starken Reduktion der gesättigten Fettsäuren nahelegen würden. Und auch aktuelle kardiologische Studien zeigen, wenn man nicht exzessiv Fleisch konsumiert, sondern einigermaßen moderat, also für unsere Breiten normale Mischkost mit auch pflanzlichem Anteil, dann gibt es keinen signifikanten Anstieg an Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und vor 2 Jahren gab es noch eine sehr interessante Studie aus den USA, speziell zu Atherosklerose und kardiovaskulären Erkrankungen. Da hat man über 3 Jahre mit einem sehr detaillierten Fragebogen den Fleischkonsum von mehreren tausend Menschen erfasst und hat dann wichtige Entzündungsparameter im Blut gemessen, die mit Atherosklerose in Zusammenhang stehen. Und man hat auch Unterschiede gesehen, aber das Erstaunliche war, dass man herausgefunden hat, wenn man diese Daten auf den Body Mass Index normalisiert, also den BMI, dass der Fleischkonsum dann keinen Unterschied macht. Also anders gesagt, der Body Mass Index ist direkt korreliert mit den Entzündungsparametern im Blut und der Fleischkonsum der einzelnen Personen spielt keine messbare Rolle. Und der BMI ist ja das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße und der ist weitgehend genetisch festgelegt. Das heißt, je älter wir werden, desto mehr bestimmen unsere Gene auch unseren BMI und zwar mehr oder weniger unabhängig vom Ernährungsverhalten. Und zum Beispiel ist auch der Anstieg von LDL-Cholesterin nicht als pauschal schädlich zu bezeichnen. Es gibt neue Studien, die sich genauer angeschaut haben, welche Arten von LDL-Cholesterin eigentlich produziert werden nach der Aufnahme von Fett bzw. gesättigten Fettsäuren. Und LDL sind Low-Density-Lipoproteine, das sind so Fettkügelchen, die im Blut transportiert werden und mit denen der Körper seine verschiedenen Gewebe mit Cholesterin aus der Leber versorgt. Es gibt verschieden große solche Partikel und man geht davon aus, dass vor allem die kleinen LDL-Partikel das Risiko für Plaques und Entzündungen in den Arterien erhöhen, im Gegensatz zu den größeren LDLs, die ja eher keine Rolle spielen. Und jetzt hat man herausgefunden, dass tierische Fette mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren das Verhältnis dieser LDLs verändern, und zwar nimmt die Menge der kleinen ab und die der größeren harmlosen nimmt zu. Also zumindest kurzfristig. Das heißt, gesättigte Fette können möglicherweise kurzzeitig das Verhältnis dieser LDL-Cholesterinpartikel sogar verbessern. Und bei Menschen ist es so, dass der Cholesterinhaushalt sehr gut reguliert ist, auch unabhängig von der Menge an Cholesterin, die durch die Nahrung aufgenommen wird. Und Cholesterin kommt in großen Mengen im Körper vor und hat sehr viele wichtige Funktionen. Es ist der Grundbaustein für Steroiden, Geschlechtshormone, für Gallensäuren, für Vitamin D und stabilisiert die Zellmembran. Es gibt mittlerweile Erkenntnisse darüber, dass es Menschen gibt, so um die 20% der Bevölkerung, die tatsächlich nach Cholesterinaufnahme messbar erhöhte Blutfette haben, also zum Beispiel das LDL-Cholesterin. Und das ist vor allem abhängig von Genvarianten, also von Polymorphismen, von Genen, die an der Aufnahme und an der Verarbeitung von Cholesterin beteiligt sind. Und es gibt zum Beispiel ein wichtiges Gen, ApoE, hat man vielleicht schon mal gehört, das für den Transport und den Abbau von Cholesterin notwendig ist und von dem es verschiedene Varianten gibt. Und eine Variante führt zu einer höheren LDL-Pegel nach Cholesterinaufnahme. Aber es gibt bis heute in keinem Land die Empfehlung, sich testen zu lassen, welche Genvariante man hat. Und es gibt auch keine speziellen Ernährungsempfehlungen für Menschen, bei denen man weiß, welche Varianten die haben. Und der Grund ist einfach, man kennt einfach nicht alle Faktoren, die noch eine Rolle spielen beim Cholesterinstoffwechsel. Dazu gehören einzelne Metaboliten, andere Genvarianten und so weiter. Es ist zwar ein möglicher Risikofaktor, aber es lässt sich daraus keine Kausalität ableiten, dass irgendeine Erkrankung zwangsläufig auch eintritt.
Also Cholesterin ist ein wichtiger Baustein für Hormone, Gallensäuren und Vitamin D, wie du sagst. Haben denn auch gesättigte Fettsäuren einen Nutzen?
Ja, natürlich. Gesättigte Fettsäuren sind ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Der Körper braucht eine Mischung aus gesättigten und ungesättigten Fetten. Unser Körper und vor allem unser Verdauungssystem sind ja auch über hunderttausende Jahre an den Fleischkonsum angepasst und können diese Fette auch gut verwerten. Und gesättigte Fettsäuren spielen eine zentrale Rolle für den Energiestoffwechsel, für die Energiespeicherung und für die Produktion von einer ganzen Reihe von wichtigen Metaboliten, die für den Zellstoffwechsel wichtig sind. Also ohne gesättigte Fettsäuren läuft bei uns im Organismus nichts.
Also nach all dem, was jetzt da an Aspekten angesprochen wurde von dir, was wäre denn deine generelle Empfehlung, wenn jemand fragen würde, ob er noch mit ruhigem Gewissen Fleisch essen kann?
Ja, also aus rein physiologischer Sicht spricht nichts dagegen, regelmäßig Fleisch, also auch rotes Fleisch zu essen. Da kann auch die WHO mit ihren relativ alarmistischen Einstufungen nichts dran ändern. Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel, wie ja auch die WHO selber sagt, das viele wichtige und gut verfügbare Nährstoffe enthält. Also solange das Fleisch Bestandteil von einer halbwegs ausgewogenen Ernährung ist, am besten auch mit Genuss verbunden ist und nicht im Exzess konsumiert wird, muss man sich da als gesunder Mensch keine Sorgen machen. Generell würde ich aber darauf achten, eher hochwertiges Fleisch zu essen und auch ein bisschen auf die Zubereitung zu achten. Muss also nicht immer die halb verbrannte Grillwurst sein. Spezielle Empfehlungen sind aber nur sinnvoll bei bestimmten Erkrankungen. Und das muss individuell vom Arzt erfolgen, weil, wie schon gesagt, ja jeder Mensch seinen individuellen Stoffwechsel hat, was per se allgemeingültige Ratschläge eigentlich unmöglich macht. Und was das gute Gewissen angeht, da muss natürlich jeder mit sich selbst ausmachen, ob er Fleisch essen will oder eben nicht.
Dr. Jens Schwachtier, Mitglied der Mensch und Medizin Fachredaktion, Molekularbiologe und Ernährungswissenschaftler, über den Verzehr von rotem Fleisch und was Sie darüber wissen müssen. Ich danke dir für das Gespräch, Jens.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.